Ich möchte heute über das Thema sprechen, warum und wozu lebe ich? Oder mit anderen Worten, was ist der Sinn meines Lebens? Vielleicht denkt der eine oder andere, der vielleicht schon lange Jahre Christ ist, na gut, das weiß ich eigentlich schon längst. Das ist eher ein Thema für Menschen, die Gott nicht kennen, die auf der Suche sind, die da und dort Dinge ausprobieren und letztlich enttäuscht wieder weitergehen und einfach nach dem Sinn des Lebens suchen. Aber ich denke, wir dürfen und sollen und müssen, auch als Christen, egal wie lang du schon gläubig bist, über diese Frage ernsthaft nachdenken und dann auch gottgemäße Antworten finden. Es ist auch gerade in einer Zeit wie dieser oder egal in was für Umstände wir kommen, eine ganz wichtige Frage, und ich bin zum anderen glücklich, dass ich die wesentliche Antwort darauf gefunden habe, aber diese Antwort lässt sich noch ein bisschen auffächern in verschiedene Bereiche und gerade im Blick auf Gottes Sicht über diese Frage lohnt es sich, sie auf uns wirken zu lassen. Ich möchte zur Grundlage dieser Predigt einen Vers aus Psalm 90 nehmen, Psalm 90, Vers 12. Psalm 90 ist ein Psalm, der einzige Psalm, den Mose geschrieben hat, bestimmt aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Wenn man den ganzen Psalm liest, wird man merken, dass er wirklich über das Leben grundsätzlich nachdenkt. Ich empfehle es euch vielleicht heute vor dem Zubettgehen zu tun, Psalm 90 zu lesen. In Vers 12 heißt es: Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder Luther sagt es: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klingt fast schon ein bisschen erschreckend. Diese andere Übersetzung gefällt mir noch fast besser. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wer möchte kein weises Herz? Und hier sagt Mose, wenn wir es lernen, aus göttlicher Sicht unsere Tage zu zählen, dann wird das geschehen. Natürlich geht es nicht um das mathematische Zählen. Das würden wir sehr schnell hinbekommen im Blick natürlich auf die Vergangenheit. Du kannst gern heute Nachmittag einen Taschenrechner holen und mal ausrechnen, wie viele Tage du auf dieser Welt schon gelebt hast. Aber im Blick auf die Zukunft, da geraten wir schon ins Stocken. Da geht es mit dem mathematischen Zählen nicht weiter. Und auch im Blick auf die Vergangenheit hat dieses, damit wir weise werden, nichts mit Lebensweisheit zu tun. Klar, Leute, die alt sind, wie Irma zum Beispiel, die hat viel mehr Lebensweisheit als ich, junger Mann. In Anführungszeichen. Aber neben ihr bin ich wirklich ein junger Mann. Es geht nicht nur um Lebensweisheit. Es geht auch nicht darum, dass wir in den Augen der Menschen wissen, was wichtig ist, was zählt. Die Menschen haben sehr unterschiedliche Meinungen, was letztendlich Bestand hat. Auch wenn man sie nach dem Sinne des Lebens fragt, kann es schon sein, dass viele Menschen, die auch nichts mit Gott zu tun haben, gewissermaßen Antworten haben. Ja, der Sinn meines Lebens ist, viel zu spenden in die Mission oder in irgendwelche Hilfswerke, Menschen zu helfen. Ja, ist ja schön und gut. Für die Menschen ist das auf jeden Fall etwas sehr Hilfreiches. Nur für dich, wenn du einmal vor Gott stehen wirst, diese Dinge ohne Gott zu tun, außerhalb von Gott, wird absolut nichts bringen für die Ewigkeit. Aber wirklich absolut gar nichts. Für die Menschen ist es zwar zum Segen. Und darum lohnt sich für solche Menschen erst recht zu fragen, worauf kommt es vor Gott letztlich an? Und nicht vor Menschen, auch wenn manche Gedanken der Menschen edel sind. Worauf kommt es vor Gott an? Was ist wesentlich? Und darum, wen wundert es, dass Mose jetzt hier diese Frage oder diese Bitte eigentlich an Gott richtet? Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Er hat gemerkt, wenn ich Menschen frage, erstens einmal kriege ich alle möglichen Antworten, zweitens weiß ich nicht, ob die richtig sind und drittens, woran soll ich mich dann orientieren? Ist das wirklich das, was letztendlich zählt? Und darum bittet er Gott um diese Fähigkeit, die Tage richtig zu zählen. Er weiß, dass er damit an der richtigen Stelle ist. Er weiß, dass Gott ihm die richtige Antwort geben will. Zumal Gott selber Interesse hat, dass wir diese Antwort kennen. Und das ist diese Weisheit, die wir dringend brauchen. Ein Mensch, der seine Tage, sein Leben nicht aus Gottes Sicht beurteilt, mag er noch so viele Doktortitel haben, der ist dumm. Das sagt uns die Bibel. Der ist ein Tor. Ich will jetzt nicht in dieses Thema abweichen, das ist ein Thema für sich. Aber wirkliche Weisheit bekommen wir nur von Gott, nur in Abhängigkeit von Gott. Und gerade auch im Blick auf diese so wesentliche Frage, auf die im Lauf der Menschheitsgeschichte sehr viele Menschen in irgendeiner Weise geantwortet haben, was ist der Sinn meines Lebens? Da wurde viel nachgedacht, viel gesprochen, viel diskutiert und debattiert und argumentiert, aber die Frage ist, was ist die richtige Antwort? Das ist die Grundfrage unseres Lebens. Wozu lebe ich? Warum lebe ich? Warum bin ich auf dieser Erde? Was ist der Sinn? Ich denke, es geht uns allen so, dass wir das hassen, Dinge zu tun, die keinen Sinn haben. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und alles, was Gott sagt und tut, macht Sinn, hat Sinn. Und er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, so dass auch wir immer wieder bei allem, was wir tun, hoffentlich fragen, macht das Sinn? Lohnt sich das? Lohnt sich die Investition an Zeit, an Geld, was auch immer? Wir sind denkende Wesen, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sind auch kreative Wesen und darum sind wir eben angelegt, diese Frage zu stellen. Aber erst recht sollten wir nicht nur auf einzelne Dinge, die wir im Alltag tun, diese Frage stellen, und das ist gut, dass wir das machen, sondern vor allem, insbesondere im Blick auf unser ganzes Leben, im Blick auf die Komplexität, die Länge, das, was unser Leben grundsätzlich ausmacht. Der Mensch ist nämlich das einzige Lebewesen, das diese Frage stellt. Nicht umsonst sind wir nach Gottes Ebenbild geschaffen. Diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Und trotzdem stellen wir fest, dass diese Frage von vielen verdrängt wird, einfach erstmal dahingestellt, erst recht, wenn es den Menschen gut geht. Aber dann wiederum, wenn die Menschen in irgendeiner Weise enttäuscht sind, wenn sie genervt sind, frustriert sind, wenn es im Leben nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, wenn sie deprimiert sind, dann beginnen sie schon zu fragen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Oder angesichts der Dinge, die in der Welt passieren und man sich so als kleines Würmlein auf dieser Welt schaut, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Nun, wenn ich diese Frage heute stelle, bin ich keinesfalls deprimiert und frustriert und enttäuscht und so weiter, sondern ich denke, Mose war es auch nicht. Er war ein Mann, der mit Gott gelebt hat und er war weise genug, diese Frage aus Gottes Sicht zu stellen. Ich denke, bei dieser Frage, warum und wozu lebe ich, geht es grundsätzlich um drei Unterfragen, drei wesentliche Fragen, die sich auch jeder Mensch normalerweise stellen muss, stellen wird, in welcher Situation auch immer. Und zwar die drei grundlegenden Fragen des Lebens überhaupt: Woher komme ich? Wozu lebe ich? Und wohin gehe ich? Das sind die drei grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens. Und von diesen Fragen werden alle Weichen unseres Lebens gestellt. Da ist wirklich wie bei der Bahn, wo die Weiche umgelegt wird und plötzlich fährt der Zug in eine andere Richtung. Von diesen Fragen hängt alles ab, was mit unserem Leben zusammenhängt. was die grundsätzlichen Dinge betrifft. Erstens, wo komme ich her? Jeder Mensch will schon vom rein menschlichen, vom rein biologischen wissen, wer bin ich? Und wohl uns, wenn wir wissen, wer unsere Eltern sind. Es gibt so viele Menschen, die zum Teil weder Vater noch Mutter kennen oder einen davon, leider. Leider ist das so. Und darum ist schon vom rein menschlichen diese Frage logisch. Man will wissen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, woher komme ich, wo bin ich geboren worden, wie kam das alles, habe ich noch Geschwister und so weiter. Und darum muss die Frage nach dem Sinn des Lebens unbedingt mal mit der Frage beginnen, nicht nur, wer sind meine Eltern, sondern woher komme ich grundsätzlich? Es gibt ein Lied, das heißt, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ein sehr interessantes, schönes Lied. Also wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, wenn ich nicht weiß, was der absolute, grundsätzliche Ursprung meines menschlichen Lebens ist, der ursprüngliche Gedanke meines menschlichen Lebens, dann werde ich auch nicht wissen, wozu ich lebe, dann werde ich auch erst recht nicht wissen, wohin ich gehe. Und wir merken, wir müssen bei dieser Grundfrage beginnen. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass ich glaube oder nicht glaube, ob die Evolutionstheorie wahr ist oder ob ich Schöpfung Gottes bin. Natürlich ist das eine wesentliche Frage und es ist gut, wenn ich daran glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Aber es geht nicht nur darum, wer mich geschaffen hat oder bin ich aus Zufall entstanden, bin ich ein Produkt des Zufalls, sondern letztlich geht es um die Frage, bin ich mir bewusst, dass mein Leben geplant ist, dass sich Gott darüber Gedanken gemacht hat, dass ich wirklich von Gott gewollt bin, dass ich von Gott geliebt bin, dass ich einmalig bin und dass der lebendige Gott, die höchste Instanz des Himmels und der Erde, sich diese Gedanken gemacht hat und er mich gewollt hat und er mich liebt und er einen Plan mit unserem Leben hat und mit meinem Leben und er wollte, dass ich einmalig bin, wie jeder Fingerabdruck und wie jede Schneeflocke. Darum in 1. Mose 1, Vers 26 steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Ich erwähnte es schon. Gott hat gesprochen. Gott hat sich das überlegt. Gott hatte den Gedanken. Und zwar eben nicht nur irgendwelche Lebewesen, die hier auf dieser Erde rumlaufen, sondern als Gegenüber Gottes. Das war Gottes ursprünglicher Gedanke. In Vers 28 heißt es, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott schafft uns nach seinem Bild. Wenn nicht schon allein dieser Gedanke wesentlich ist und unser Leben in die richtige Richtung bringen kann, was für ein Unterschied zwischen der Denkweise, ich bin irgendwie zufällig auf dieser Welt gelandet, oder ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin einmalig, ich bin ein Gegenüber Gottes, ich darf ein Partner Gottes sein, ich darf mit dem lebendigen Gott leben, kooperieren sogar, denn er sagt, er gibt den Menschen hier Aufträge. Ihr Menschen, tut es für mich. Er segnete sie auch noch. Er gab ihnen alles, was sie brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Sie sollten seine Partner hier auf der Erde sein. Wir. Also, ich bin gewollt. Ich bin ein Gegenüber Gottes. Noch mehr. Ich soll Kind Gottes sein. Ich soll auf ewig mit Gott zusammenleben. Aber darauf kommen wir noch. Nicht genug damit. Nachdem der Mensch durch den Sündenfall all das verloren hatte, nachdem ihm diese tadellose Beziehung zu Gott, diese enge Verbindung mit Gott verloren gegangen ist durch den Sündenfall, unsere Sünde trennt uns von Gott, hat wiederum Gott sich Gedanken gemacht, wie er den Menschen erlösen kann. wie er diesen Bruch wieder überbrücken kann, wie er diese Mauer durchbrechen kann. Darum sagt Jesus, ich bin die Tür, weil Jesus die einzige Tür ist. Wiederum Gott macht sich Gedanken und nicht nur Gedanken, sondern er ist bereit, den höchstmöglichen Preis zu bezahlen, seinen geliebten Sohn hinzugeben, damit wir gerettet werden, damit wir bei ihm sein können für alle Ewigkeit. Was für ein Gott! Darum, diese Lieder waren absolut berechtigt, Gott zu bestaunen, Gott anzubeten. Anbetung bedeutet, ich staune einfach über Gott. Und das soll mit der Zweck dieser Predigt sein, aber eben nicht nur, sondern mir wirklich bewusst zu machen, wo komme ich her? Was ist der Ursprung meines Lebens wirklich? Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Es bist auch nicht das Ergebnis deiner Eltern, die sich überlegt haben, Kinder zu haben. Noch nicht mal das. Darum muss es zunächst einmal um diese Frage gehen, weil es da um meine Identität letztlich geht. Es geht um meine Bedeutung. Die meisten Menschen auf dieser Erde kennen eigentlich ihre wahre Bedeutung nicht. Wenn ich kein Kind des Zufalls bin, sondern ein Gedanke Gottes, geliebt von Gott, von der höchsten Instanz, sage ich noch einmal, dann hat mein Leben Bedeutung. Und vielen Menschen wäre schon geholfen, wenn man ihnen sagt, dein Leben ist etwas wert. Dein Leben hat eine Bedeutung. Und nicht nur vor anderen Menschen, das ist auch schon mal gut, aber vor dem lebendigen Gott. Ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes, wenn ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe, wenn ich diesen Erlösungsplan Gottes angenommen habe, sagt uns die Bibel. Ich bin Königskind. Ich bin Kind des Höchsten. Das wäre in einigen Worten die wesentliche Antwort oder Antworten auf die Frage, wo komme ich her? Die zweite Frage ist, wozu lebe ich? Nun, wenn ich weiß, wo ich herkomme, wenn mich ein Gott, wenn mich der lebendige Gott gewollt und geliebt hat und einmalig geschaffen hat, dann ergibt sich daraus unweigerlich die zweite Frage. Okay, wenn das so ist, ich glaube das, aber wozu lebe ich dann? Und das ist jetzt die Kernfrage auch dieser Predigt. Pauschal gesagt kann man darauf antworten, der wahre Sinn unseres Lebens ist, für Gott zu leben. Und zwar lesen wir das schon von Jesus, dass sein im Römerbrief in Kapitel 6, Vers 10 heißt es, dass er sein Leben für Gott lebte. Jesus sollte grundsätzlich unser Vorbild sein und auch in dieser Hinsicht. Wenn er selbst als Sohn Gottes für Gott lebte, sollten wir das genauso tun? Das ist die pauschale Antwort. Und ein wesentlicher Bibelvers, eine Bibelstelle diesbezüglich ist 2. Korinther 5, Vers 15. Sehr richtig, vielen Dank. Da heißt es, und er ist deshalb, nämlich Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Was für ein Vers! Jesus, der die Gedanken und Pläne Gottes ausgeführt hat durch sein eigenes Opfer, Jesus ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, auch du, auch ich, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, für Jesus, für Gott. Also einen klaren Vers gibt es gar nicht. Und so stellt sich für uns die Frage, für wen lebst du? Und leider gibt es viele Christen, die für sich selbst leben, die sich ständig um sich selbst drehen. Eins der wichtigsten Worte, die sie verwenden, ist ich. Frag dich mal, wie oft du das Wort ich in deinem Alltag verwendest. Ich, mein, mir, mich. Herr, segne diese vier. Nein, ich, mein, mich, mir, Herr, segne diese vier. Jesus ist darum für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben, sondern ein viel höheres Ziel haben. Für uns selber zu leben, wird uns nicht ans Ziel bringen, ist nicht der eigentliche Sinn unseres Lebens. Auch wenn wir natürlich arbeiten müssen, natürlich essen und schlafen müssen und alles, was so zu unserem Leben gehört. Und trotzdem ergibt sich erst recht dann die Frage, für wen tust du das? Und die Bibel sagt uns sogar, fällt mir jetzt ein, sogar das, was wir tun, sollen wir für Gott tun und nicht für Menschen. Und somit merken wir, wenn es beim ersten Punkt um unsere Bedeutung geht, geht es hier jetzt um unsere, auch ein Wort, das mit B beginnt, Bestimmung. Oder um unsere Berufung, sogar wenn es um persönliche Berufung dann geht. Wir haben nicht nur eine allgemeine menschliche Bestimmung von Seiten Gottes, sondern jeder von uns hat dann auch eine Berufung. Ich habe zum Beispiel die Berufung, sein Wort zu verkündigen. Und ich lebe darin und versuche es mit der Kraft des Heiligen Geistes möglichst gut zu tun. Du musst nicht die Berufung haben, aber auch du hast eine Berufung. Unsere Bestimmung, unsere Berufung zu erkennen, ist zu erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist. Und ich würde da drei Dinge erwähnen. Welches ist unsere Bestimmung? Schreibt es euch am besten auf oder hört die Predigt nochmal nach und schreibt es euch dann auf. Es ist aus meiner Sicht wirklich zunächst einmal das, was die Bibel sagt, aber es ist das, was für unser Leben wesentlich ist. Wozu lebe ich? Erstens, denke ich, leben wir darum, um Gott zu verherrlichen. Im Psalm 71, Vers 14 heißt es, ich will noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Psalm 71, 14. Ich will noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Und während wir diese Lieder von ganzem Herzen gesungen haben, haben wir das getan. Aber nicht nur durch Lieder singen, sondern durch unser Leben. Unsere erste Bestimmung ist, die Ehre Gottes zu vermehren, Gott groß zu machen. Schon Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Damit meinte das nicht körperlich, sondern sein Einfluss, seine Ehre, seine Größe soll zunehmen und ich soll immer geringer werden. Ich spiele keine so große Rolle gemessen an ihm. Bei manchen Christen hat man den Eindruck, sie leben, um sich selbst zu verherrlichen. Sage ich mal ganz offen. Wenn Christen prahlen, wie toll sie sind, was sie alles können, was sie geleistet haben, auch wenn sie es vielleicht ein bisschen unter dem Deckmantel scheinbarer Bescheidenheit tun, wollen sie letztlich doch das rausbringen. So ist die Frage, leben sie zur Ehre Gottes oder zur eigenen Ehre? Gott bewahre, dass wir zur eigenen Ehre leben. In Epheser 1, in Versen 11 und 12, ich lese sie jetzt nur teilweise, heißt es, die wir vorherbestimmt sind, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Oder die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Hier steht es ausdrücklich, weiß auf blau oder in deiner Bibel schwarz auf weiß. Wir sind vorherbestimmt, das ist unsere Bestimmung, zum Lob Gottes, zur Verherrlichung Gottes zu dienen, wenn wir vorher auf Christus gehofft haben. Ohne Christus wird er das nicht gelingen, ohne den Heiligen Geist wird er das nicht gelingen. Ein religiöser Mensch, der nur Christ ist, der einmal zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche geht, wird nicht zur Verherrlichung Gottes leben können. Wie verherrliche ich Gott? Natürlich zuerst, wie gesagt, durch Lobpreis und Anbetung. Aber dann auch einfach, indem ich anderen erzähle, was ich mit Gott erlebt habe. Darum sind Hausgruppen so wichtig. Wir haben in unserer Hausgruppe eine geraume Zeit, jedes Mal, wo wir erzählen dürfen. Wo jeder erzählen darf, was er mit Gott erlebt hat. Dadurch verherrlichen wir Gott. Wir freuen uns darüber, wir möchten, dass andere dadurch ermutigt werden. Wir möchten dadurch Gott die Ehre geben. Auch das ist eine Verherrlichung Gottes. Aber dann auch, indem ich mit meinem Leben Gott verherrliche. Auch das bedeutet, Gott zu ehren. Jesus sagt das in Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Oder dass ihr euch als meine Jünger erweist, heißt eine andere Übersetzung. Also, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Das heißt, so zu leben, wie es Gott entspricht, wie es Gottes Wesen entspricht. Frucht bringen für Gott. Ein Ergebnis meines Lebens soll Gott verherrlichen. Die Frucht meines Lebens wird Gott verherrlichen, wenn sie seinem Wort entspricht. Oder Matthäus 5,16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ganz einfach, Jesus sagt es schlicht und ergreifend, wenn die Leute sehen, wie ihr lebt, wenn sie eure guten Werke sehen, nicht damit wir uns etwas bei Gott verdienen, sondern weil wir das Wesen Gottes in uns haben, weil wir zu Gott gehören. Wenn die Leute das sehen, dann werden sie den Vater im Himmel preisen. Also, unsere Bestimmung, der Sinn unseres Lebens ist zunächst einmal, Gott zu verherrlichen. Eine Frage, die ich euch einfach mitgeben will, die ich uns mitgeben will. Wird Gott verherrlicht durch dein Leben? Wird Gottes Ehre vermehrt durch dein Leben? Zweite Bestimmung wäre, Gott zu repräsentieren auf dieser Erde. Auch das sagt uns die Bibel. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 20 heißt es, wir sind Botschafter für Christus. Wir repräsentieren Gott. Ein Botschafter repräsentiert sein Land in einem anderen Land. Wir sind hier in einem fremden Land und repräsentieren den Himmel, repräsentieren Gott. Jemand hat gesagt, wir sind Gottes Bodenpersonal. Auch ein guter Gedanke. Aber wenn Jesus über die Ausgießung des Heiligen Geistes spricht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, so sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist in seiner Fülle auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet mich repräsentieren. Oder Jesus sagt es in der Bergpredigt, dass wir das Salz der Erde sind und das Licht der Welt. Also, das ist der zweite Grund, warum wir leben. Bist du dir dessen bewusst? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du bist nicht nur ein Mensch, der einfach über diese Erde läuft, 60, 70, 80 Jahre, sondern übrigens gerade im Psalm 90 heißt es, unser Leben wird 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt. Viele leben schon über 80, aber gerade da müssen wir ja fragen, geht es jetzt nur darum, wie alt ich auf dieser Erde werde? Nein, erstens einmal soll ich Gott verherrlichen, zweitens darf ich Gott repräsentieren. Was für ein Wagnis von Seiten Gottes. Er will sich durch mich verherrlichen, durch dich. Er will sich durch dich und mich der Welt zeigen. Und es gelingt auch, wenn wir den Heiligen Geist haben und ihm Raum geben. Und den dritten Sinn und die dritte Bestimmung meines Lebens so als Grundbestimmungen sehe ich darin, Gott zu dienen. Gott zu dienen. Also erstens Gott zu verherrlichen, zweitens Gott zu repräsentieren, drittens Gott zu dienen. Das ist die höchste Bestimmung, die ein Mensch haben kann. Für Gott nützlich zu sein. Überleg mal, was das bedeutet. Wenn das nicht die Bestimmung eines Lebens sein kann, dann weiß ich nicht, was es sonst sein könnte. Wenn ich Gott einen Nutzen bringen kann, ich sage es noch einmal mit diesen Worten, der höchsten Instanz des Himmels und der Erde, dem einzig wahren lebendigen Gott, soll ich mit meinem kleinen Leben, mit den paar Jahren, die ich hier lebe, ich darf diesem Gott ein Nutzen sein. Dass Gott sagt, wow, toll, gut gemacht, das kann ich gut gebrauchen, das dient mir, das nützt mir. Dass Gottes Reich gebaut wird und Gottes Reich und seine Pläne, die gebaut werden, die zustande kommen, geschehen nicht nur von diesem Ort und von der Bühne her, sondern auch wenn ich mich um Menschen kümmere, wenn ich vielleicht jemandem Wasser eingieße ins Glas. Ja, das sagt sogar Jesus. Wenn ihr einem dieser Geringsten ein Glas Wasser reicht in meinem Namen, habt ihr meinen Willen getan, wenn es gerade dann für euch dran war. Also Gott zu dienen. Und zwar nicht aus Werksgerechtigkeit. Die Bibel sagt es ganz klar, wir können uns nichts bei Gott verdienen, aber absolut gar nichts. Wenn ich meiner Frau etwas Gutes tue, tue ich ihr das nicht, um mir etwas bei ihr zu verdienen, sondern weil ich sie liebe. weil sie mir wertvoll ist. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir tun nicht, was wir tun, um uns etwas bei Gott zu verdienen. Unsere Rettung ist einzig und allein absolut Gottes Gnade. Wir können nicht mit der geringsten Tat etwas dazu beitragen, dass uns Gott mehr lieben würde oder uns mehr Gnade erweisen würde. Nein, es ist wirklich seine Barmherzigkeit, sein Geschenk. Aber wenn wir Gott dienen, tun wir es aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Hingabe, weil es uns wichtig ist, dass sein Reich gebaut wird. Letztlich aus unserer Berufung heraus. Denk, dieser Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, ist in allererster Linie der Dienst an Menschen. Das ist jetzt schon mal ein anderes Thema, ein großes Thema. Was heißt es, Gott zu dienen? Natürlich, wenn wir ihn loben und preisen, hier in der Gemeinschaft oder im privaten Leben, dann dienen wir auch Gott. Aber wir haben gerade auch Mittwoch in der Hausgruppe kurz darüber gesprochen. Aber der Dienst für Gott ist vor allem der Dienst an Menschen. Der Dienst an seinem Reich, das aus Menschen auf dieser Erde besteht. Eigentlich legt der Heilige Geist das in unser Herz, wenn wir uns bekehren. Eigentlich. Es sollte normal sein, dass ein Mensch, wenn er sich bekehrt, auch wenn er noch ganz jung im Glauben ist, bald wie möglich durch das Reden des Heiligen Geistes zu dem Punkt kommt, wie kann ich dir dienen, Gott? Wir sprechen jetzt gerade in der Hausgruppe ausführlich darüber, weil wir im Römerbrief sind. Und da stellt Paulus über 8 Kapitel sehr, sehr ausführlich dar, was Gott für uns getan hat. Und dann in Kapitel 12 sagt er, und nun, dank der Gnade Gottes, gebt euer Leben als ein lebendiges Opfer Gott hin, zu einem vernünftigen Gottesdienst. Römer 12 ab Vers 1. Also, normalerweise frage ich, Herr, wie kann ich dir jetzt nützlich sein? Paulus oder Saulus hat bei seiner Bekehrung auch gefragt, was willst du, dass ich tun soll? Hat er Gott gleich gefragt oder Jesus gleich gefragt? Ja, wir haben nicht die Zeit, das jetzt ausführlich zu besprechen, was es bedeutet, Gott zu dienen. Aber es bedeutet, Menschen einfach, wie ich schon sagte, von Gott zu erzählen, Menschen zu Jesus zu führen. Jemand sagte, Menschen sollen sich in Jesus verlieben und ich organisiere das Date. Date ist der neudeutsche Ausdruck für Treffen oder Begegnung oder Termin. Aber dann auch Priesterdienst für Gott zu tun. Für Menschen zu beten, Fürbitte ist ein Dienst für Gott. Menschen Wegweisung geben. Menschen zu sagen, hör mal, das wird dich in die Irre führen, was du jetzt gerade tust. Das ist nicht gut für dich. Mach es lieber so. Im Gottes Wort steht, dass Gott das segnet. Überhaupt für Menschen ein Segen zu sein. Ein Ermutiger zu sein. Gott will dich und mich gebrauchen. Wen soll er sonst gebrauchen? Als seine Leute. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Letztlich dann, um Gottes Aufträge auch auszuführen. Und auch da könnte man jetzt viel mehr darüber sprechen, aber nur kurz, es gibt kurzfristige Aufträge Gottes, wo Gott sagt, wie er es zum Beispiel zu Philippus gesagt hat, hey Philippus, geh jetzt zu diesem Wagen, da sitzt der Finanzminister von Äthiopien, der macht sich gerade Gedanken über die Jesaja-Rolle, die er gekauft hat, geht mal zu dem Wagen und ich habe da einen Auftrag für dich, red mal mit ihm. Das ist so ein kurzfristiger, momentaner Auftrag. Aber dann gibt es eben auch längerfristige Aufträge, wie zum Beispiel die Missionsreisen der Apostel oder eben unsere Berufung in dem Dienst, den du für Gott tust. Also grundsätzlich Gottes Reich zu bauen. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Matthäus 6, 33. Das ist das Normale und das wird mich erfüllen. Das ist das Sinnvollste, was man tun kann. Selbst Martin Luther hat es mal gesagt, Mitarbeiter Gottes zu sein, ist das Beste, was wir in unserem Leben tun können. Sagt dann Martin Luther, Mitarbeiter Gottes zu sein, ist das Beste, was wir für unser Leben oder in unserem Leben tun können. Also noch einmal, erstens, meine Bedeutung ist der Gedanke, dass Gott mich gewollt hat. dass Gott einen Plan mit mir hat, dass Gott eine Identität für mich hat. Das ist diese wesentliche Antwort, wo komme ich her? Zweitens, was ist der Sinn meines Lebens, wo es jetzt um meine Bestimmung geht, Gott zu verherrlichen, ihn zu repräsentieren, ihm zu dienen? Und drittens und letztens heute, wo gehe ich hin? Das kann ich auch nur ganz kurz behandeln. Ich habe es hier schon in unterschiedlicher Weise angesprochen. Aber wo gehe ich hin? Was, überlegt mal, was für einen Sinn würde das machen? Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, was die Bestimmung meines Lebens ist. Und ich weiß nicht, was am Ende dann dabei rauskommt. Das wäre doch traurig. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Gott wäre das, der sagt, okay, ich habe einen Plan für dein Leben, du kannst mir dienen, aber die Zukunft, ob Himmel oder wie und was, großes Fragezeichen, keine Ahnung. Was nach dem Tod kommt, keine Ahnung. Was wäre das für ein Gott? Also so einen Gott würde ich echt nicht brauchen. Die Bibel sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die erbärmlichsten unter allen Menschen. Das wäre zwar okay, dass wir in diesem Leben Gott dienen, aber hey, das Schönste und Beste kommt noch. Wo gehe ich hin? Welches ist das Ziel meines Lebens? Und das ist ein absolut unbeschreibliches Ziel. Das kann man so mit einem Ausdruck sagen. Ich kann da nur Paulus als Beispiel nehmen. Im 2. Timotheusbrief Kapitel 4 heißt es in den Versen 7 und 8. Und ich denke, diese Antwort oder dieses Statement von Paulus sagt im Grunde alles. Überlegt mal, dieser Mann, der ein Leben lang oder ja den größten Teil seines Lebens Gott gedient hat, der größte Apostel aller Zeiten war, können wir sagen, der sagt in 2. Timotheus 4 ab Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Gott schenke Gnade, dass wir das auch sagen können. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also wir merken, ein Apostel Paulus, der wusste, woher er kam, der wusste, wozu er lebte, der wusste auch, wohin er geht. Der hat die Erscheinung, das Wiederkommen von Jesus lieb gehabt. Er hat darauf gewartet. Er sagte an einer anderen Stelle, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Witzig, nicht? Er hat schon damals gewartet, dass Jesus wiederkommt. Also er hat sich darauf ausgerichtet. In Philipper 3, Vers 20 sagt er auch an die Philipper diesmal, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Als Retter vor dem Schlamassel dieser Welt. Als Retter haben wir ihn schon erfahren im Blick auf unsere Sünde, aber wir werden ihn noch als Retter erfahren, wenn er uns aus dieser Welt herausrettet in eine Herrlichkeit, die kein Mensch beschreiben kann. Das ist das Ziel unseres Lebens. Es liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, sagt Paulus. Oder können wir auch sagen, meine Wohnung ist schon fertig, die Jesus uns vorbereitet hat. Johannes 14, Abvers 1. Und somit geht es beim ersten um unsere Bedeutung, beim zweiten um unsere Bestimmung und Berufung und beim dritten um unsere Belohnung. Diese drei Ausdrücke kann man sich merken und sind die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Welchen höheren Sinn könnte ein Menschenleben haben? Gibt es nur ansatzweise irgendetwas Vergleichbares? Ich denke nicht. Gott sei Dank, dass er uns wirklich die Wahrheit über das Woher, über das Wozu und über das Wohin gibt. Und ich hoffe, dass ihr auch wie ich gemerkt habt, hey, die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist nicht nur eine Frage für Nichtchristen. Wenn ich mir diese Dinge möglichst täglich, dreimal am Tag, sagen wir mal, nein, das schaffen wir nicht, aber oft wie möglich, wir uns diese Dinge bewusst machen, dann hat unser Leben Halt, dann hat unser Leben Zukunft, dann hat unser Leben Perspektive, dann hat unser Leben Hoffnung, dann hat unser Leben Ausstrahlungskraft. dann ist es das, was Gott möchte. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.